Nikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Alexander Schmidt begrüßt Sie und euch am Mikrofon. Herzlich willkommen hier bei Mikros Dynamis mit dem heutigen Thema Gefängnisseelsorge in Stunden der Einsamkeit. Die Ausgangsbeschränkung hat in diesem Jahr an Ostern, an diesem hohen christlichen Feiertag, dazu geführt, dass keine Gottesdienste gefeiert werden durften. Man müsse genügend Abstand voneinander halten, damit sich das Virus nicht verbreiten könne. Nun, für sehr viele Menschen war das Osterfest nicht nur deshalb ein einsames. Mit einer Kontaktbeschränkung belegt, spüren die Menschen das Gefühl des Ausgeschlossenseins. Man darf nicht zur Schule oder zum Friseur, Fahrten und Besuche mit dem Auto dürfen nur mit einem triftigen Grund getätigt werden. Auch das Verlassen der eigenen Wohnung ohne Vorliegen triftiger Gründe ist strafbar. Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Krankenhäuser, Altenheime, Seniorenresidenzen und sogar Gastronomiebetriebe sind für die Besucher und Gäste geschlossen. Wenn sich jemand nicht an den vorgeschriebenen Mindestabstand hält, so macht er sich damit strafbar. Also nichts mit Kaffeetrinken mit Freunden oder Vorlesungen im Audimax. Diese Umstände und auch damit verbundene Umstellung verlangen uns einiges ab. Zudem lernen und spüren wir vielleicht erst jetzt, was für andere schon lange selbstverständlich ist, die Einsamkeit. Dabei ist es paradoxerweise ja auch so, dass Gott eigentlich von jeher den Wunsch hatte, eine Wohnung bei den Menschen zu haben. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen, lesen wir im letzten Buch der Bibel in Kapitel 21 der Offenbarung. Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Diese Stelle betrifft zwar die Zukunft, doch auch bereits im Alten Testament deuten viele Textstellen einen Wunsch Gottes an, nämlich den Wunsch nach der Gemeinschaft mit dem Menschen. Und damit wäre die Einsamkeit ja überwunden, wenn jemand wie Gott selbst in der Wohnung ist, oder? Gott hatte ja schon einmal eine Wohnung bei den Menschen, die Stiftshütte, und sein Volk wohnte um ihn herum verteilt. Ja gut, das mit der Stiftshütte war einmal. Gottes Wunsch nach der Gemeinschaft mit den Menschen und nach einer Wohnung bei ihm besteht jedoch weiter. Doch wie ist die überaus menschliche und auch verständliche Emotion der Einsamkeit heute zu ertragen? Was kann man tun, wenn ein Mensch nicht mehr zur Kirche oder zu einer christlichen Gemeinde gehen kann, wenn staatliche Anordnungen oder richterliche Beschlüsse es verhindern? Und hier möchte ich noch einmal unser heutiges Thema nennen, Gefängnisseelsorge in Stunden der Einsamkeit. Dazu haben wir einige Meinungen gesammelt, die wir Ihnen in dieser Sendung präsentieren möchten. Auf unsere Anfrage hin, was fällt Ihnen zum Stichwort Gefängnisseelsorge ein, erreichten uns zahlreiche Audionachrichten. Diese sind teils sehr unterschiedlich ausgefallen oder sie ergänzen sich, sie erzeugen aber auf jeden Fall auch Reibung. Manche Äußerungen sollen anonym bleiben, andere wiederum nicht. Alice Knörrer äußert ihre Meinung zum Thema Gefängnisseelsorge als eine Frau, die viel gereist ist, nicht nur in ihrer aktiven Zeit als Lufthansa-Stewardess. Sie bezeichnet sich darüber hinaus als Hobbyreisende und sie engagiert sich sozialpolitisch.
Deine Frage, ob wir was zu sagen hätten, ich habe lang überlegt, es ist sehr schwierig, zumal ja jeder Fall anders liegt und jeder seine eigene Geschichte hat von diesen ganzen Kids, die auf die schiefe Bahn geraten sind, warum auch immer. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Gründe. Deshalb ist es auch sehr schwierig, da was dazu zu sagen. Ich würde Ihnen sagen, dass Sie sich vielleicht mal überlegen sollten, was Sie denn durch Ihre Taten, die Sie getan haben, aufs Spiel setzen. Ich meine, das wissen Sie wahrscheinlich selber, aber vielleicht kann man es Ihnen noch mal vor Augen führen, dass Sie eigentlich das, was Sie geschenkt bekommen haben, ohne eigenes Zutun, nämlich geboren zu sein in der westlichen Welt mit allen Vorzügen, die man sich nur vorstellen kann, mit allen Möglichkeiten, die man sich nur vorstellen kann, dass Sie dieses Privileg mit Füßen treten, weil Sie, indem Sie, keine Ahnung, ja, sich selber und andere in Gefahr bringen oder ihr Leben zerstören durch Straftaten, wie auch immer, dass sie sich mal vielleicht überlegen sollten, dass sie wirklich ein Riesenglück hatten, dass sie überhaupt hier sind, in dieser Welt, in unserer Welt, in der westlichen Welt und nicht irgendwo in Afrika oder Indien in der Gosse sterben, verrecken, weil sie nichts haben zum Essen, zum Trinken, zum Leben, weil dort ganz andere Bedingungen herrschen würden, mit denen sie vermutlich überhaupt nicht klar kämen jetzt so in der Situation, wie sie sind, weil sie viel zu verwöhnt sind und weil sie das Leben, weil sie so verwöhnt sind, mit Füßen treten, ihr eigenes Leben und das von anderen. Das würde ich Ihnen mal auf den Kopf zusagen. Ich bin kein Psychologe, ich bin kein Sozialarbeiter und ich weiß, wie gesagt, auch nicht, wo die ganzen Probleme liegen bei den Leuten, warum sie so sind, wie sie sind. Aber nicht immer sind alle anderen schuld. Nicht immer ist das Elternhaus oder nicht vorhandene Elternhaus oder häusliche Gewalt oder was weiß ich, was da alles Mögliche so einspielen kann, was da sein kann. Nicht immer ist das nur die Ausrede, ich habe ja eine schlechte Kindheit oder mir haben sie alle Unrecht getan oder ich wurde mit Füßen getreten. Das begründet nicht, dass ich andere auch mit Füßen trete. Ich würde Ihnen das Gebot der Nächstenliebe näher bringen wollen, versuchen. Denn wenn Sie das leben könnten, dann würde auch viel zurückkommen, was sie selber dann auch wieder auffangen könnte. Das ist alles konjunktiv, man kann es nie sagen, weil man ja immer den einzelnen Menschen oder die einzelne Situation nicht kennt. Aber ich würde Ihnen vor Augen führen, dass Sie selber verantwortlich sind für das, was Sie tun und nicht andere dafür verantwortlich machen können. Und dass Sie das, was Sie eigentlich hier zufälligerweise erhalten haben, nämlich dass Sie hier ohne Ihr Zutun geboren wurden in diese Welt hier, das mit Füßen treten, wo andere so gern hierher wollen und wirklich keine Chance kriegen im Leben, tatsächlich nicht, die alles tun würden, wenn sie überhaupt hier sein könnten. Und die verscherzen sich alles, indem sie alles mit Füßen treten, indem sie straffällig werden oder keine Ahnung, was die halt immer so machen. Sehenden Auges, ja, sich die Chancen verspielen. Für die andere hier über den Ozean und über Meere kommen, flüchten, ihr Leben aufs Spiel setzen und so weiter und so fort. Ich würde Ihnen das versuchen vor Augen zu führen. Es ist aber sehr, sehr schwierig, das weiß ich auch, denn die Menschen, und da gehören hier fast alle dazu, die sowas noch nie gesehen haben, die können das auch wirklich nicht verstehen. Für die ist es alles immer ziemlich weit weg und schwer vorstellbar. Aber wenn man, so wie wir, viel unterwegs war, buchstäblich die Toten in der Gosse gesehen hat, tatsächlich, die nie eine Chance hatten, dann denkt man anders. Deshalb ist es sehr schwierig zu vermitteln. Aber ich würde es vielleicht einfach mal gesagt haben wollen. Das mache ich auch immer mit unseren Bekannten, wenn die wegen irgendeinem Kleinkram rumjammern, dann sage ich, pass mal auf, du weißt gar nicht, was du hier hast. Du hast alles und jammerst auf hohem Niveau. Also überleg mal ein bisschen, es könnte auch ganz anders sein. Ja, dann werden immer alle ein bisschen betreten und können sich es halt nicht vorstellen, weil sie es nie gesehen haben. Das ist das große Problem. Aber nichtsdestotrotz, wenn einer halbwegs klar denken kann und ein bisschen Realist ist, kann man sich da so seine Gedanken dazu machen. Und ich spreche das den Straftätern auch gar nicht ab. Die sind sicherlich auch nicht alle dumm. Ganz bestimmt nicht. Und da würde ich ein bisschen auf die Intelligenz plädieren und auf die Selbstverantwortung für ihr Leben, die sie mit Füßen treten, indem sie sich da in die Nesseln gesetzt haben, warum auch immer, in welcher Form auch immer. Aber es ist ja nie zu spät. Man kann ja auch Sachen ändern, besonders die Jungen. Ja, sowas in der Richtung würde ich wahrscheinlich sagen. Aber wie gesagt, es ist total schwierig. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin auch in keinster Weise ausgebildet diesbezüglich. Aber ich plädiere dann immer an den gesunden Menschenverstand und ans klare Denken. Also, bis dann. Mach's gut. Ciao.
In dieser Sendung haben wir einige Menschen nach ihrer Meinung gefragt. Alice Knörrer äußert ihre Meinung zu dem Thema Gefängnisseelsorge als ehemalige Lufthansa-Stewardess. Sie bezeichnet sich darüber hinaus als Hobbyreisende und sie engagiert sich sozialpolitisch. Jeder Mensch hat ja das Recht auf ungestörte Religionsausübung. Das sagt uns das Grundgesetz im Artikel 4 Absatz 2. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Einen Absatz vorher lesen wir: Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Und auch wenn viele Rechte von Insassen im Gefängnis eingeschränkt sind, dieses Recht gilt auch im Gefängnis. Und weil die Insassen eines Gefängnisses nicht zur Kirche oder zu einer Freikirche gehen können, so kommt die Kirche zu ihnen ins Gefängnis. So einfach. Jeder Insasse und jede Insassin darf zum Beispiel mit einem Seelsorger sprechen. Im Gefängnis werden religiöse Veranstaltungen angeboten und die Insassen dürfen daran teilnehmen. Die Gefängnisseelsorge ist Profisache. Das sagen vor allem diejenigen, die sich nicht zu sehr mit dieser Materie beschäftigt haben. Es gibt nämlich sehr viele Möglichkeiten, den Insassen im Gefängnis Freude zu machen und mit ihnen zu kommunizieren. Es gibt auch die sogenannten Ehrenamtlichen, die den Gefängnisseelsorgern zur Seite stehen und diese in ihrem Dienst tatkräftig unterstützen. Seelsorge wird übrigens nicht nur für Gefangene angeboten, auch Bedienstete machen davon Gebrauch. Hören Sie weitere Audiobeiträge und Meinungen, die unsere Redaktion erreicht haben, zu unserem heutigen Thema Gefängnis, Seelsorge in Stunden der Einsamkeit.
Jesus Christus macht frei, egal wie fest die Fesseln sind.
Gefängnisseelsorge finde ich gut. Menschen dort abholen, wo sie jetzt sind, im Gefängnis, und zu Jesus führen. Das ist eine gute Aufgabe, ein guter Dienst, um Menschen herauszuholen aus ihrem Gefängnis, worin sie vielleicht selbst schuld daran sind, dass sie dort sind.
Meiner Meinung nach ist biblische Seelsorge ein sehr wichtiger Teil, den wir als Christen weitergeben dürfen und auch tun sollten, da wir als Christen eine neue Hoffnung und neues Leben geschenkt bekommen haben und Gottes unermessliche Liebe erfahren haben. Wir sollten diesen Auftrag ernst nehmen, denn es gibt wirklich viele Menschen, die an ihrem Leid zerbrechen, keine neue Hoffnung und keine Perspektive haben. Menschen, die in Gefängnissen sitzen und isoliert sind, vielleicht für immer einen Stempel als Verbrecher tragen müssen und verachtet werden. Diesen Menschen dürfen wir trösten und Hoffnung weitergeben. Jeder von uns kennt gewiss jemanden, der diese Hoffnung braucht, sei es in der Familie, Arbeitsplatz, Sterbebett oder Gefängnis. Menschen, die an einem gewissen Punkt in ihrem Leben angekommen sind, greifen nach jedem dargebotenen Strohhalm. In der Seelsorge dürfen wir eine starke und sichere Hoffnung weitergeben, die nicht wie ein Strohhalm zerbricht. Lassen wir uns von Gott gebrauchen.
Ich persönlich halte die Gefängnisseelsorge für sehr wertvoll. Vor Jahren habe ich bei einem Besuch in einem Gefängnis einen Häftling kurz persönlich kennengelernt, der wegen einer sehr schlimmen Sache einsaß. Er war während seiner Haftzeit zum Glauben gekommen und leitete zu der Zeit, als ich ihn kennenlernte, einen Bibelkreis im Gefängnis. Es war eine sehr schöne Begegnung mit ihm.
Eigentlich braucht jeder Mensch Gefangenenseelsorge. Im Jesaja-Buch steht ja geschrieben, dass Jesus gekommen ist, um die Gefangenen herauszuführen. Und ob man nun tatsächlich hinter Gittern sitzt oder nicht, ich denke, dass jeder Mensch Gefangenenseelsorge braucht. Ja, deshalb kommt man im Gefängnis wahrscheinlich in doppeltem Sinn mit Gefängnisseelsorge.
Das waren Audiobeiträge und Meinungen, die unsere Redaktion erreicht haben. Uns steht ja in diesem Land das Recht zu, jeden zulässigen Ort unserer Wahl zu betreten, dort zu verbleiben und diesen zu verlassen, ohne durch die Staatsgewalt hieran gehindert zu werden. Das nennt man körperliche Bewegungsfreiheit. In dieses Recht darf nur auf Grundlage eines Gesetzes eingegriffen werden. Das ergibt sich aus verschiedenen Bestimmungen des Grundgesetzes, des Strafvollzugsgesetzes und der Untersuchungshaftvollzugsordnung. Eine Festnahme beraubt den freien Menschen seiner Freiheit. Man hält diesen fest. Es ist auch von Personengewahrsam die Rede, und zwar auf Grundlage zivil- oder strafprozessrechtlicher Bestimmungen. Die Staatsanwaltschaft oder ihre Ermittlungspersonen, meistens sind es die Polizeivollzugsbeamten, sind dafür zuständig. Dann kommt ein Richter ins Spiel. Sobald dieser nämlich die Fortdauer der Festhaltung beschließt, wird für den vorläufig Festgenommenen aus einer Festnahme die Untersuchungshaft. Hören Sie einen Audiobeitrag aus Nordrhein-Westfalen, der unsere Redaktion erreicht hat.
Da ich als überzeugter Christ selbst in einer JVA als Vollzugsbeamter tätig bin, weiß ich, wie zumindest in unserem Gefängnis Gefängnisseelsorge stattfindet oder vielleicht auch viel mehr nicht stattfindet. Die Pastoren sind oft eher da, um die Gefangenen telefonieren zu lassen, ihnen Tabak zu bringen oder sie anderweitig irgendwie zu versorgen. Ich fürchte, in den seltensten Fällen findet tatsächlich biblische Seelsorge statt. Darum bin ich sehr für biblische Gefängnisseelsorge, da ich weiß aus erster Quelle, dass die Gefangenen an Tiefpunkten angelangt sind in ihrem Leben und dadurch oft viel offener für das Evangelium sind als Menschen, die nicht inhaftiert sind. Sie sind sehr zugänglich, weil sie wissen, dass sie an Punkt Null angekommen sind. Und darum wünsche ich, dass möglichst viele Geschwister Gefängnisseelsorge im biblischen Rahmen betreiben.
Und die nachfolgende Audionachricht wurde uns aus Japan übermittelt.
Hallo, hier ist Carolina Tänzler. Ja, ich finde, Gefängnisse sind in unserer Gesellschaft schon wichtig, weil sie Menschen auch davon abhalten können, anderen noch mehr Schaden zuzufügen und dadurch auch sich selbst, ihrer Seele und ihrer eigenen Persönlichkeit noch mehr Schaden zuzufügen. Aber es ist doch schade, dass die Gefängnisse immer nur als Strafe gesehen werden, als eine Zeit des Absitzens. Stattdessen wäre es doch viel besser, wenn man durch Gefängnisseelsorge auf die Menschen eingehen könnte und ihnen helfen zu verstehen, warum es überhaupt so weit gekommen ist, was in ihrem Leben sie dazu gebracht hat, so zu handeln, und ihnen die Liebe Gottes erweisen und ihnen helfen, Traumata aufzuarbeiten. Denn die Liebe ist die einzige Macht, die Menschen wirklich nachhaltig zum Guten verändern kann. Und wenn die Menschen, die im Gefängnis sitzen, nicht im Gefängnis bereits anders werden, neu werden, warum sollen sie plötzlich dann außerhalb des Gefängnisses anders leben, als sie vorher gelebt haben? Genau, und darum finde ich Gefängnisseelsorge sehr wichtig.
Unser heutiges Thema lautet Gefängnisseelsorge in Stunden der Einsamkeit. Doch warum gehen Menschen freiwillig ins Gefängnis, um mit Kriminellen zu arbeiten und um ihnen beispielsweise Seelsorge anzubieten? Warum fühlen sich einige Menschen dazu berufen? Was treibt sie an? Und wie begegnet man den Insassen im Gefängnis? Zeichnet sich dieser Mensch, der in einem Gefängnis gelandet ist, nur durch seine kriminellen Taten aus? Die spirituelle Erfahrung kann für die Insassen heilsam sein. Das hört und liest man in unterschiedlichen Publikationen. Wer ist heute noch bereit, christliche Loblieder im Gefängnis zu singen? Gerade das Singen ist eine sehr gute Möglichkeit für die Insassen einer JVA, den Alltag um sich herum zu vergessen. Und was denken Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wo in diesem Land kann man mehr Männer weinen sehen als in Sitzungen der Gefängnisseelsorge? Ich sage bewusst Männer, denn gut 95% der in Deutschland inhaftierten Menschen sind Männer. Hören Sie nun wieder einen Audiobeitrag, der unsere Redaktion erreicht hat.
Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Aber soll ich auch einen Verbrecher, einen Straftäter lieben? Gott liebt jeden Menschen, aber er hasst die Sünde, die wir tun. Was sagt man also einer Seele, die im Gefängnis einsam, schuldbeladen und isoliert ist, was nicht abfällig und despektierlich und vielleicht sogar empathisch klingt? Was gibt Mut, was bringt Hoffnung und Perspektive? Es ist ganz klar die einzige Wahrheit, das Wort Gottes, welches uns aufzeigt, wer wir sind, was wir getan haben und die daraus resultierenden Folgen, welches aber auch Hoffnung, Veränderung und Perspektive gibt. Gott sagt in seinem Wort, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Keiner kann vor Gott mit seiner sündigen Natur bestehen. Deshalb gab Gott seinen einzigen Sohn als Sündopfer. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Gott beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib am Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Gott sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jeder darf neues Leben empfangen. Gott hat aber damit ganz eindeutig bestätigt, dass er uns das ewige Leben schenkt, und zwar durch seinen Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das ist die hoffnungsvolle Wahrheit, die Perspektive schenkt. Seelsorge ist nicht immer einfach. Ernste und richtige Worte zu finden, die angenommen werden und den Weg zur Wahrheit aufzeigen. Gott kann uns leiten und führen. Er schenkt Sündenerkenntnis und wir brauchen nur Mut. Die Ausrüstung dazu hat Gott uns in seinem Wort gegeben. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Nehmen wir seinen Auftrag ernst, geben wir seine Liebe weiter. Vielleicht durch Seelsorge in einem Gefängnis.
Im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland lesen wir in Artikel 2 Absatz 2: Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Und im Artikel 10 des Grundgesetzes steht im Absatz 1, Satz 2: Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich misshandelt werden. In Absatz 2, Satz 1 lesen wir weiter: Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu entscheiden. Und schließlich Absatz 2, Satz 3: Die Polizei darf aus eigener Machtvollkommenheit niemanden länger als bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen in eigenem Gewahrsam halten. Wenn es irgendwann zu einer Gerichtsverhandlung kommt und auch dann zu einer Urteilsverkündung, so hören die Angeklagten in etwa folgenden Satz: Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte ist schuldig und wird zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Bitte nehmen Sie Platz. Diese Worte können das Leben schlagartig verändern. Der Angeklagte wird zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Er beginnt einen neuen Lebensabschnitt, und zwar im Strafvollzug. Konkret heißt es, eingeschlossen zu sein in einer ziemlich kleinen Gefängniszelle. Freie Bewegungsmöglichkeiten auf der Station oder im Gefängnisgarten sind genauestens geplant und auf eine relativ geringe Zeitspanne begrenzt. Hören Sie einen Audiobeitrag aus Mecklenburg-Vorpommern, der unsere Redaktion erreicht hat.
Gefängnisseelsorge, ja, ich finde, das ist eine sehr wichtige Sache. Gerade weil diese Menschen dort, die sehen im Bilde gesprochen ja den blauen Himmel und die Sonne nur noch durch die Gitterstäbe. Und auch diese Menschen haben Probleme und Rechte wie wir, aber halt Probleme. Und die müssen gelöst werden und dafür brauchen sie Seelsorge. Und sie haben ja bis auf das Recht der Freiheit, was ihnen entzogen wurde, haben sie ja noch die gleichen Rechte wie wir außerhalb des Gefängnisses. Deswegen finde ich es sehr gut, dass es Menschen gibt, die diesen Menschen Seelsorge anbieten. Und wenn es nur darum geht, dass die Menschen Vergebung erfahren dürfen und mit ihrer schlimmen Tat abschließen können. Allein dafür ist es ja schon gut, denen zu helfen.
Und bei dem nächsten Audiobeitrag haben wir auf Wunsch hin die Stimme klangtechnisch verändert.
Gefängnisseelsorge finde ich sehr wichtig, da diese Menschen überwiegend isoliert leben müssen und wenig Kontakt zur Außenwelt haben und daher ihre Ängste, ihre Sorgen eigentlich wenig nach außen tragen können und diese dann mit sich die ganze Zeit rumtragen, was sie natürlich auch psychisch sehr belastet. Ich denke, Gefängnisseelsorge in dem Sinn, einfach jemanden zu haben, mit dem man über seine Probleme sprechen kann, ist wichtig und hilft auch zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft dieser Menschen. Drum sollte jeder, der im Gefängnis seine Strafe absitzt, auch das Recht haben, seine Sorgen zu äußern und seine Stimme gehört zu bekommen.
Eine professionelle Distanz für einen Seelsorger zu den Gefangenen ist, so denke ich, sehr wichtig. Diese Distanz darf jedoch nie zu einem überheblichen und herablassenden Verhalten führen. Davor warnt uns eine Textstelle aus dem Neuen Testament. Es ist die bekannte Beispielgeschichte von einem religiösen Menschen, einem Pharisäer und einem anderen Menschen, der wohl dem Augenschein nach eher nicht sehr religiös zu sein schien, einem Zolleinnehmer nämlich. Diese Beispielgeschichte finden wir im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel, ab Vers 9. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählt ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete leise bei sich, »Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, alle diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher, oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe.« Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte, »Gott, vergib mir sündige Menschen meine Schuld.« Jesus schloss, »Ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter als einer, den Gott für gerecht erklärt hatte, ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt, und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht werden.« Hören Sie nun weitere Audiobeiträge und Meinungen, die uns bei Mikros Dynamis erreicht haben.
Gott sagt in seinem Wort, er möchte, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deswegen ist es wichtig, finde ich, dass auch unsere Gefangenen die Möglichkeit haben, von Jesus zu hören und vor allen Dingen mit ihren Problemen auch zu ihm zu kommen. Und es ist auch gut, man sagt ja vor 2 oder 3 Zeugen, es ist gut, wenn ein Bruder da ist, der sich Zeit nimmt und sie mit einem Bruder gemeinsam vors Kreuz gehen können, weil es gibt Dinge, die kann ich selber können. Es gibt Dinge, da brauche ich einfach Hilfe. Das kennen wir ja auch, die wir in Freiheit leben, denke ich mal. Oder ich hoffe es zumindest, dass ihr es kennt. Und so haben unsere Gefangenen auch das Recht darauf. Und die müssen ja auch damit klarkommen. Insofern, Gott, unser Heiland, will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen.
Die Gefängnisseelsorge. Definitiv eine der wichtigsten Aufgaben, gerade in diesen Tagen. Und ich bin jedem Einzelnen, der diese Aufgabe übernimmt, aus tiefstem Herzen dankbar. Auch unserem Herrn, der das möglich macht, der eben gerade diese Menschen auch dafür ausstattet und führt und leitet. Wie wichtig sind Gespräche? Kennen wir hier draußen schon? Wie viel mehr nimmt es an Bedeutung zu im Gefängnis, wo man nicht einfach mal einen Telefonhörer in die Hand nimmt. Um jemand zu sprechen, ein offenes Gespräch zu führen, seine Ängste und Nöte einfach auch irgendwo mal zu platzieren. Ich sehe die Gefängnisseelsorge, ehrlich gesagt, so ein Stück weit als Mensch gewordener Routenplaner zu unserem Herrn Jesus Christus, unserem Erlöser.
Also ich würde dann sagen, komm, da kannst du deine Sorgen rauslassen und das sagen, was du traurig, was dich traurig macht und was dich ängstlich macht. Und dann ist es schon geteilt und dann ist es auch schon kleiner, würde ich sagen.
Wenn es geteilt ist?
Dann schau, ein großer Kuchen ist am Anfang groß, wenn man ihn noch nicht ein Stück nimmt. Mhm. Wenn man ihn halb durchschneidet und der eine nimmt das Stück, ist er schon kleiner.
Das ist ja richtig schön, das stimmt.
So wie wir unsere Sorgen auch mit unserem Herrn Jesus teilen können, oder? Das sind die, Sorgen auch schon viel kleiner.
Und mit Mama
kleiner,
und Papa.
Ne?
Und mit Mama und Papa. Mhm.
Okay. Also sollen die dann reden, die Gefangenen?
Mhm. Mehr wüsste ich eigentlich nicht, aber das wäre schon gut.
Das ist schon gut. Also die sollen das teilen?
Ja.
Okay. Findest du das gut, dass die jemand haben zum Reden, wenn die Mama und der Papa das nicht machen können?
Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Wirklich. Tschüss.
Als freier Mann, der gerade mit seiner Familie eine Radtour gemacht hat, blicke ich durch mein nicht vergittertes Fenster auf meinen Garten und denke, ja, wie würde ich mich fühlen, wenn mein Blick kariert wäre, wenn ich nicht hingehen könnte, wann und wohin ich wollte. Ich habe großen Respekt vor Menschen, die sich um die Randpersonen unserer Gesellschaft kümmern und begrüße es ausdrücklich, wenn es eine Sorge um ihre Seelen gibt. Es liegt sicherlich auch eine besondere Verheißung darauf, diejenigen, die an den Straßen, Landstraßen und an den Zäunen sind, einzuladen zum Glauben an den Herrn Jesus.
Jesus Christus liebt einen, egal was man getan hat.
Gefängnisseelsorge ist ein wichtiger Bereich in der Seelsorge. Jesus Christus bietet jedem Menschen seine Versöhnung an, Buße zu tun, umzukehren von seinem verkehrten Weg. Deshalb ist diese Form der Seelsorge wichtig, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jesus bietet das jedem Menschen an. Deshalb finde ich, muss diese Botschaft auch in die Gefängnisse getragen werden.
Und wir kommen hiermit auch schon zum Schluss unserer heutigen Sendung. Wir haben in dieser halben Stunde das Thema Gefängnisseelsorge mit Hilfe eurer Beiträge umrissen. Die Diskussion hier zu diesem Thema kann nicht abschließend sein oder auch nicht umfassend sein. Uns war es wichtig, auf diesen Arbeitszweig der Seelsorge hinzuweisen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wollten wir eine gewisse Empathie mit den Gefangenen anregen. Vielleicht hat das den einen oder anderen ja auch angesprochen und vielleicht möchte sich jemand von euch auch erkundigen, ob und wie man die Gefängnisseelsorge in einer JVA in eurer Gegend unterstützen kann und vielleicht auch durchführen könnte. Ein großes Dankeschön zudem für alle eure Unterstützung bei der Anschaffung eines Studiomikrofons. Danke für jeden Gruß, für alle eure Post an uns Radiomacher. Sie können uns auch sehr gerne ein Feedback zu der Radiosendung geben. Und vom Mikrofon verabschiedet sich euer Alexander Schmidt. Machen Sie es gut.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.